das Jahresende ist ja immer prädestiniert dafür, dass man mal so einen Blick zurückwirft und sich überlegt, Mensch, was ist dieses Jahr passiert, was haben wir erlebt, was haben wir gelernt, was sind die Highlights, die Lowlights, und so ähnlich ist diese Folge heute auch, aber ich glaube, wir gehen nicht nur dieses Jahr ein bisschen zurück, wir gehen die letzten paar Jahre zurück, denn heute habe ich jemanden hier wieder zu Gast, der schon vor, ich glaube, 3 Jahren bei mir hier im Podcast zu Gast gewesen ist, und ich freue mich sehr, dass ich mit ihm heute nochmal sprechen darf. Es freut mich aber auch sehr, dass ich mit euch heute nochmal sprechen darf oder zu euch sprechen darf, deswegen herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Und mein Gast heute ist niemand anders als Robert Dahl. Wer ihn nicht kennt, der lebt wahrscheinlich zumindest branchentechnisch hinterm Mond, denn Robert Dahl ist, tja, ich will mal was sagen, ein sehr umtriebiger Mensch, denn es gibt super viele spannende Themen, die ihn umkreisen, natürlich auch immer in Bezug mit seiner Erdbeerwelt, nämlich Karls Erlebnishof oder Karls Erlebnisdörfern, mittlerweile auch mit Übernachtungsmöglichkeiten. Und ich finde nach wie vor, und da kann man auch im Internet mal so ein bisschen rumschauen, dass Karls einfach unglaublich vieles richtig macht. Und es gibt diverse Standortentwicklungen, es haben auch dieses Jahr neue Standorte aufgemacht, es gab den Erdbeerdöner in Elstal als großes neues Ding, und was auch medial recht auch in meiner Bubble weite Wellen geschlagen hat, also unglaublich faszinierend. Und was noch viel faszinierender ist, ist einfach diese Mentalität, die hinter Karls steckt und die auch Robert Dahl und sein Team da vorleben. Ulrike Dahl, seine Schwester, die war ja hier auch schon mal zu Gast hier im Podcast, die das Thema Personal auch mit wirklich faszinierender Leidenschaft belebt und betreibt. Und darum soll es heute gehen, nämlich um diese Leidenschaft in dieser Branche, das leidenschaftliche Arbeiten für das Thema und vor allen Dingen für das Produkt, was man auf die Beine gestellt hat. Denn Karls ist in vielen Dingen einfach ein absoluter Gamechanger, und wie gesagt, die machen halt vieles richtig, auch mit der Vision, die vor 3-4 Jahren so durch die Medien ging. Innerhalb von 90 Minuten sollte jeder Mensch die Möglichkeit haben, in Deutschland einen Karls zu erleben. Wir werden heute mal Robert Dahl fragen: Ist diese Vision schon erreicht? Welche Steps wurden schon getätigt? Was hat es vor allem mit Oberhausen auf sich? Denn Oberhausen hat jetzt auch ein mehr oder weniger klares Startdatum. Und natürlich die anderen weiteren Projekte, die bei Karls in der Pipeline stehen. Das wollen wir heute genauer besprechen. Deswegen wünsche ich euch in der letzten Folge 2025 von How to Freizeitpark ganz viel Spaß mit dem Interview mit Robert Dahl. Ich habe vorhin noch mal geschaut. Es ist 2,5 Jahre her, dass wir uns gesprochen haben. Folge 68 irgendwann im Jahr 2022, wo Corona zum Glück schon nicht mehr so ein Riesenthema war. Und jetzt sitzen wir hier. Die Welt hat sich wieder ein bisschen verändert. Vor allem eure Welt hat sich ganz schön verändert. Hallo Robert, schön, dass du wieder da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Und hätte, wenn du mich gefragt hättest, wie lange das her ist, hätte ich, glaube ich, so auf 3,5 bis 4 Jahre getippt, aber es fühlt sich nur so an.
Ja, vor allem wahrscheinlich anhand der Dinge, was bei euch ja passiert ist, ne? Weil ich muss natürlich jetzt, die Einstiegsfrage wäre natürlich erstmal, vor 3 Jahren war ja dann diese große Vision von euch dann publik, innerhalb von 90 Minuten soll jeder einen Karls in der Ecke haben. Wie nah seid ihr dem Ziel jetzt gekommen?
Ja, wir arbeiten da sehr, sehr intensiv dran und haben ja seitdem immerhin 2 neue Standorte auch eröffnet, und an dem dritten bauen wir gerade bei dir ganz in der Nähe in Oberhausen, und dann gibt es jetzt inzwischen, insofern sind wir da tatsächlich ein ganzes Ende weitergekommen, noch ein weiteres Grundstück, wo der Bebauungsplan jetzt auch schon rechtskräftig ist, in Bispingen in der Lüneburger Heide. Dann in der Gemeinde Plech in Bayern an der A9 zwischen Nürnberg und Bayreuth, wo das Fränkische Wunderland früher war. Da ist der B-Plan kurz vor Rechtskraft. Und jetzt seit letzter Woche haben wir ja verkündet, dass wir noch am Harz, am nördlichen Harzrand, ein wunderschönes Grundstück kaufen konnten für ein Erlebnisdorf in Wernigerode. Und insofern sind wir schon ein ganzes Ende weitergekommen in der Zeit, ja.
Das hört sich auf jeden Fall nach viel an. Und dazwischen ist ja dann, hast du ja gerade schon gesagt, dann Lockstedt ja auch noch dann eröffnet worden. Oberhausen tut sich jetzt langsam auch was. Da sind schon überall schöne große bunte Zäune auf einmal aufgetaucht. Es wurde schon recht
Ja.
viel Platz gemacht, möchte man fast sagen. Und ich bin da letztens mal vorbeigefahren und musste sagen, wow, ich erkenne das ganze Gelände nicht mehr wieder. Ich bin damit ja aufgewachsen, ich habe da ja auch selber gearbeitet. Und jetzt das alles so brach und platt zu sehen, ist schon ein
Ja, das
bisschen
ist
wild.
so, ich kann das so ein bisschen verstehen. Und wir haben aber auch bei diesem Grundstück einen sehr, also großen Respekt vor diesem Grundstück, weil das ja eine Vorgeschichte hat, die du ja zum Teil auch kennst, von Merlin, von Oskar Bruch und vom Zentropark, also eine dreifach freizeitgeprägte Vorgeschichte. Und dass wir nun quasi uns einbilden, das auf die Reihe zu kriegen, was vor uns drei andere nicht auf die Reihe gekriegt haben, das macht mir, also ich sage ruhig ganz offen mal, das macht mir auch manchmal Angst. Also und aber die Angst, das ist ja in uns Menschen auch ein Überlebenstrieb sozusagen. Also ich glaube, schlimmer wäre es, wenn wir keine Angst oder keinen Respekt, nennen wir es mal Respekt hätten. Dadurch, dass wir so viel Respekt vor diesem Grundstück haben, haben wir uns wirklich extra viel Mühe beim Masterplan gegeben und haben das sowas von ausdiskutiert hier in unseren Reihen, dass wir eben auch alle Fehler vermeiden wollten. Und das wiederum hat zur Folge gehabt, weil der bequemste Weg wäre jetzt gewesen, das Grundstück so ein bisschen ein Stück weit so zu lassen im Zuschnitt, wie es war. Aber darin haben wir dann doch nach gründlicher Recherche auch ein Stück vom Fehler ausgemacht, weil da waren ja diese großen Wasserflächen und die wirkten sehr trennend zum Teil. Und das ist ja das Schlimmste, was man machen kann, wenn du so Barrieren aufbaust, die scheinbar schwer zu überwinden sind, obwohl da natürlich Brücken und so weiter sind. Aber und da haben wir gesagt, das haben wir identifiziert als eins der Probleme, haben uns dann auch schweren Herzens auch von der Brauerei-Gastronomie dort jetzt getrennt. Die wurde jetzt vor 6 Wochen abgerissen. Und weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich doch wie eine Tafel, also abwischen und die neu beschriften und nicht irgendwie auf etwas aufbauen, was vorher eigentlich nie funktioniert hat.
Es ist auch, glaube ich, der einzig richtige Weg. Ich habe auch immer gedacht, der ganze Park ist eigentlich verbrannte Erde, nachdem wir da mit Merlin damals den Sea Life Abenteuerpark dann eröffnet haben, was dann ja auch ein sehr mutiges Konzept gewesen ist, aber auch ein sehr schwieriges. Und ich glaube auch generell, das Gelände hat eigentlich immer dadurch gelitten, dass das Pricing beziehungsweise die Eintrittsstrategie nie für das Areal gemacht ist. Also, dass die Leute da Eintritt zahlen, um nur umherzulaufen, so war das ja in den Anfangsjahren 96 bis, oh, keine Ahnung, Anfang der 2000er oder so, wo eine
Ja.
Handvoll Kleinigkeiten drin standen. Da hast du irgendwie eine Handvoll Euro gezahlt und bist da rumgelaufen. Ja, aber das
Ja.
macht keiner, wenn du schon auf der anderen Seite deutlich mehr Geld lässt für irgendetwas, ne, was die Leute sich dann so mitnehmen. Deswegen finde ich das total spannend, dass ihr mit eurem Pricing-Konzept da jetzt nochmal einen neuen Start versucht. Und ich kann die
Genau.
Angst ein bisschen nachvollziehen, wie gesagt, weil man sieht, was auf dem Gelände passiert. Aber
Ja.
ich glaube ganz groß daran, dass ihr mit dem Konzept, glaube ich, nochmal den Leuten ein bisschen mehr Geschmack auf die andere Seite des Zentrums machen könnt.
Doch, also ich bin auch sehr, sehr zuversichtlich und inzwischen natürlich glaube ich auch natürlich noch stärker als früher so an die Kraft von Karls, weil viele lieben das, dieses schöne Gefühl, dieses warme Gefühl, wenn du so einen Karls jetzt auch in dieser Jahreszeit zum Beispiel betrittst und viele lassen sich davon eben auch sozusagen, ja, wie soll ich sagen, einfach begeistern. Also ich war Leute, die also jetzt in den letzten Tagen hatte ich hier öfter mal Besuch, auch heute gerade wieder hier von einem Rechtsanwalt aus, woher kam der eigentlich? Ich glaube, der kam auch aus Nordrhein-Westfalen. Der kannte Karls gar nicht und war dann zum ersten Mal da und der war also so regelrecht sprachlos, also so von der Atmosphäre und so weiter. Und ich habe da doch die Hoffnung, dass das auch auf die Menschen in Oberhausen auch so wirkt.
Ich denke auch. Und dass ihr da alles, ja, wie du schon sagst, die Tafel einmal komplett weggewischt habt. Das Zentrum hat ja auch über die Jahre viele Veränderungen durchgemacht, aber diese Seite war nie Teil dieser Veränderung. Das fand ich auch mal ganz
Genau.
spannend. Und dass die Sachen oder Gebäude sich da verändert haben, war dann halt, naja, dem mehr oder weniger Zufall gewidmet. Der Irish Pub ist damals abgebrannt. Dann gab es den Großbrand da in dem Asia-Restaurant vor wenigen Jahren. Dann ging das Brauhaus raus und dann habt ihr
Nee,
gesagt,
das
gut.
der im Asia-Restaurant, meinst du Pagode oder in dem davor? Ach nee, das andere Asia-Restaurant, ja. Weil das jetzt
Welch?
hat ja jetzt letztes Jahr Silvester auch noch Pagode gebrannt, dieses chinesische Restaurant
Genau
da.
das meinte ich, ja, genau.
Ach
Das
so,
war
ja,
in
das
der.
war Silvester letzten
Ja,
Jahres, ja.
das ist
Ja.
komisch, immer zu Silvester. Naja.
Ja, da ist eine Rakete reingeflogen, das wussten da viele zu berichten. Also, ja.
Aber das war witzigerweise halt auch der Grund, warum der Irish Pub damals auf der Seite abgebrannt ist, weil das war ein Reet
Habe ich
da.
gehört.
Ja,
Habe
und
ich
das
gehört, dass
stand dann
das
auch
so
lichterloh
war.
in Flammen.
Ja.
Naja, lirum larum, wir hoffen, dass das euch nicht passiert.
Nein, das
Nein, das wird auch
denke ich
nicht. Aber
auch.
ich habe auch heute gesehen, dass ihr auch schon so ein bisschen teasert, mit was für Attraktionen ihr da hinkommt. Dass die ganzen Klassiker natürlich mitkommen, dass ihr einen Gerstlauer Skyfly da hinstellen werdet, dass der Erdbeerdöner da Platz finden wird, ist die einzige Schlussfolgerung fürs Ruhrgebiet. Also hätte man nicht besser machen können.
Ja,
Aber
so foodtechnisch, also wir haben ja jetzt im Moment so ein bisschen Spaß dran, so auch so Erlebnisbereiche mit so Foodkonzepten zu verbinden.
voll.
Und da haben wir dann gesagt, also der Erdbeerdöner, das haben wir dann auch so identifiziert als gute Idee fürs Ruhrgebiet. Aber natürlich auch, ich weiß gar nicht, ob wir das schon so richtig doch veröffentlicht haben, ist auch schon so ein bisschen, wir haben ja jetzt auch noch oder jetzt in den letzten Jahren hat sich es halt so entwickelt, dass wir auch immer noch so eine Art lokal bezogenen Themenbereich kreieren. Und so ist es ja dann auch zu dem Pipi-Kaka-Land da in Lockstedt gekommen, in unserem Erlebnisdorf bei Bremerhaven. Weil es heißt, dass dort mal vor einigen 100 Jahren die erste öffentliche Toilette im Hafen von Bremerhaven gebaut wurde. Und haben wir da der Toilette quasi da so einen Themenbereich gewidmet. Und das ist wirklich
Okay.
unvorstellbar erfolgreich. Und da kann man dann ja auch zum Beispiel ein Schokoladensoft-Eis aus einem, also es wird in so gibt es ein über 7 Meter großes Klo, 8 Meter hoch. Und da gibt es einen Eisverkauf und da kann man dann in einer kleinen Toilettenschüssel ein Schokoladensoft-Eis kaufen. Klingt jetzt wirklich ein bisschen eklig, aber gerade deswegen lieben die Leute das halt so und diese Toilettenschüssel, die kann man dann mit nach Hause nehmen. Ja. Und im Ruhrgebiet, da haben wir jetzt gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht die 85. Attraktion, die rund um das Thema Bergbau sich dreht, irgendwie dort bauen, sondern haben gesagt, wir bauen das Curryversum. Für Oberhausen und da reitet man dann auf einer überdimensionalen Currywurst durch das Curryversum und da gibt es natürlich dann das entsprechende Restaurant auch dazu und es wird sehr lustig.
Wenn ihr da so sitzt, ne? Und ihr überlegt euch solche Dinge. Wann ist
Pass
der
auf.
Zeit, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel das Curryversum,
Ja.
was ich auch als Namen schon ziemlich geil finde. Wann ist der Punkt, wo ihr sagt, nee, das Quatsch? Gibt's so einen Moment?
Also die Hemmschwelle ist schon inzwischen sehr tief. Also so die war mal höher, aber also mit dem Pipi-Kaka-Land sind dann eigentlich alle Barrieren gebrochen irgendwie. Und also den Namen, da musste ich wirklich regelrecht hier auch so intern drum kämpfen, weil der war, also mir geht das jetzt schon so leicht über die Lippen, dass ich das gar nicht mehr merke, wenn ich das sage und merke dann erst so, neulich habe ich dann eine Rede gehalten über Karls und dann habe ich gemerkt, wie das Publikum plötzlich so verstummte, als ich anfing, über das Pipi-Kaka-Land zu reden. Und also bei mir, für mich ist das schon so normal geworden und für alle, die hier bei Karls auch arbeiten. Aber als der Name das erste Mal hier in so einem Design-Meeting per Zoom war, das kam und ich sagte, hey, Pipi-Kaka-Land. Und haben alle gesagt so, nee, nein, nein, bitte, Robert, bitte nein. Und dann wurden andere Vorschläge gemacht, wie Locusland und so weiter. Aber nachher habe ich dann irgendwie so nach und nach das dann doch durchgesetzt. Und ich glaube, das war gut. Also dieses leicht polarisierende, oder wie die Bild-Zeitung dann geschrieben hat, das polarisierende, die haben das dann mit zwei Großbuchstaben am Anfang des Wortes, typisch Bild-Zeitung. Aber also über das Pipi-Kaka-Land geredet. Aber das ist halt Kinder insbesondere, und das ist ja nun mal unsere Zielgruppe, Familien natürlich auch, aber die haben unendlich Spaß an solchen Sachen. Ne? Und auch mit dem Erdbeerdöner, das war auch sehr polarisierend, als wir den in Elztal eröffnet haben in Berlin. Und Und aber die Influencer, es gibt wirklich etliche Döner-Influencer in Deutschland, die waren alle da und Fernsehstudios und so weiter und fanden das halt lustig, dass dieser Gerstlauer Ride dann mit dem Döner-Restaurant und dann mit diesem rot eingefärbten Döner und Döner-Merch und das allem, das macht Spaß einfach.
Ich sehe das auch gerade, weil du erzählst das so mit einem richtig dicken Grinsen im Gesicht und das finde ich total schön. Bevor wir über eure Unternehmung nochmal sprechen, vielleicht nochmal das Thema mit diesen Ideen. Setzt ihr euch Rahmen im Bereich der Kreativität? Habt ihr Spielregeln oder wie entstehen solche Ideen? Weil ich versuche das immer zu vergleichen mit anderen Parks und Attraktionen, die sich, finde ich, manchmal mit den kreativen Sachen sehr schwer tun, weil dann Dinge zu verkopft sind, zu tief gedacht oder vielleicht einfach so kompliziert, dass die Leute es gar nicht verstehen. Und du sagst das so ganz einfach mit dem, ja, Pipi-Kaka-Land, das ist die Zielgruppe, fertig, und das verstehen alle. Und das ist so die schlüssigste Erklärung für etwas, was man baut, weil, sind wir ja mal ehrlich, Freizeitparks, die dienen zur Unterhaltung. Natürlich ist es immer schön, eine gewisse Lore irgendwie zu haben, die dann vielleicht eine Hintergrundgeschichte hat, aber wie tief soll man gehen? Kann man gehen? Und wann hört der Spaß eigentlich gerade im kreativen Prozess auf?
Naja, also so für uns und für mich auch persönlich ist Spaß schon wirklich ein sehr, sehr großer Antrieb. Also so irgendwie auch, ich mag Humor gerne, ich mag Sprüche gerne, die wir hier auch verkaufen. Und so, es gibt ja so 7 Adjektive seit vielen Jahren, nach denen wir Karls quasi lenken und leiten und versuchen uns selber damit, also damit tatsächlich den Leitplanken zu setzen. Und das sind also Adjektive wie liebevoll, authentisch, kreativ, familiär, großzügig. Und eins der 7 Adjektive heißt augenzwinkernd. Augenzwinkernd. Und das ist natürlich für uns immer wieder sozusagen so das Schlupfloch, durch das dann eigentlich alles durchpasst, ne? Also weil da gibt es dann ja fast gar keine Grenzen, weil wir müssen da ja nicht auf irgendwelche IPs achten. Oder das ist jetzt ja anders bei Bibi und Tina zum Beispiel in Elstal, weil da arbeiten wir, da haben wir so ein eigenes Team für Bibi und Tina, die daran arbeiten. Und ich bin da aber in den Design-Meetings eigentlich nahezu 90% auf jeden Fall immer mit drin. Und da ist es so. Da versuchen wir natürlich auch unglaublich viel Liebe ins Detail zu setzen und so weiter. Aber da werden doch die Grenzen etwas anders gesetzt, zum Beispiel durch den Verlag, weil Kiddings natürlich das Hoheitsrecht hat, auch vertraglich abgesichert, dass wir unsere Ideen zwar frei ausdenken können, aber am Ende müssen wir sie sozusagen verkaufen, in Anführungsstrichen. Also wir müssen sie beim Verlag vorstellen. Und Gabriele Salomon, das ist ja da die Hüterin des Grals, sage ich immer zu ihr, liebevoll, von Bibi und Tina, also die findet das natürlich wichtig, dass die Geschichte auch richtig wiedergegeben wird. Aber diese Grenzen gibt es bei Karls ja nicht. Insofern sind da unsere, also wir haben da die wildesten Fantasien eigentlich, was wir uns in Zukunft auch noch vorstellen können. Wir haben jetzt auch für Wernigerode, habe ich jetzt vorgestern gerade so eine ganz verrückte Eingebung. Also man googelt natürlich so ein bisschen rum und bei ChatGPT und hier und da und was gab es mal so für Geschichten, aber eben die, die nicht so offensichtlich sind. Also die nicht, weil sonst würde der Harz steht sehr stark für Hexen. Also wenn man sich mit dem Harz beschäftigt, kommt man auf Hexen. Aber wir haben jetzt da ein ganz, ganz anderes Thema gefunden. Ich will das jetzt hier heute so noch nicht so richtig sagen, weil ich muss das hier auch noch vorsichtig so ein bisschen, das ist noch, geht noch so ein bisschen weiter als das Pipi-Kaka-Land. Und das muss ich hier erstmal intern auch noch mal richtig
Oha.
verkaufen. Ja, es wird wild. Also, ja.
Wildes Gut.
Ja.
Aber das ist schön, dass du das so offen und locker sagst, weil das vermisse ich halt, wie gesagt, manchmal so in so Freizeitparks, weil man nimmt sich halt immer so hochgestochene Themen. Und ich rede jetzt nicht von Europa-Park oder Phantasialand, die halt da so richtig diese ganz krassen Sachen machen, aber ein Freizeitpark, der darf auch einfach mal so ganz stumpf Spaß machen. Mit einem Pipi-Kaka-Land, mit einem Erdbeerdöner, mit Dingen, die du sofort verstehst, ohne dass man die erklären muss. Und ich denke mir, woran scheitert das, dass manchmal auch so familiengeführte Unternehmen das nicht so versuchen zu transportieren? Hat das was mit dem kreativen Prozess zu tun? Hat das
Ja.
damit zu tun, dass die vielleicht nicht so aufgestellt wie ihr, weil ihr legt ja auch viel Wert auf so eine Produktentwicklung?
Ich glaube, also ich war letztes Jahr oder das war dieses Jahr im Februar, war in Hamburg dieser große Food-Kongress, also vor der Internorga in Hamburg. Das ist ja diese große Gastronomieausstellung, davor gibt es immer diesen Food-Kongress. Und da wurde dann, war auf der Bühne ein krasser Typ aus Holland. Der hat also mit seinem Partner zusammen so ein Gastronomiekonzept entwickelt und in Hamburg wurde das auch eröffnet. Das heißt Pesca. Pesca ist so ein ganz abgefahrenes Fischrestaurant. Also wirklich abgefahrenes Fischrestaurant, wo so am Anfang wie so ein Fischmarkt und dann werden sich die Fische da so zugeworfen, noch die rohen Fische und dann geht es in die Küche und es ist wirklich so Entertainment auch und gut was los. Und der hat dann da so eine Rede gehalten auf Englisch und hat so, wurde dann auch nach diesem Erfolgskonzept eigentlich gefragt und der hat das dann so sehr stark betont. Also ich sage das jetzt einfach mal, wie er das gesagt hat, we have to piss people off. Also sozusagen, also er fand das eben wichtig, sehr stark zu polarisieren, weil er meinte, weil wie will man jemals irgendwie richtige Liebhaber und Fans generieren, wenn man versucht, jedem zu gefallen, also wirklich jedem. Und da, glaube ich, liegt so ein bisschen der Schlüssel, dass wir, also es gehört immer ein wenig Mut natürlich dazu, so Dinge zu tun, wo man weiß, dass man auf jeden Fall auch sehr hart dafür kritisiert wird von einigen. Also zum Beispiel für unseren Erdbeerdöner, da haben wir schlimme Kommentare auf Social Media bekommen, wirklich.
Wirklich?
Ja, dass wir sozusagen ein Kulturgut versauen. Und es gibt übrigens auch, das habe ich wirklich krass gefeiert, es gibt einen, das hat hier jemand aus unserem Team dann rausgefunden. Bei uns im Erdbeerdöner gibt es auch Erdbeereiran. Also den haben wir nicht sozusagen, den Erdbeereiran, den gab es also schon, aber wir haben
Ja.
den dann den Lieferanten dafür ausfindig gemacht. Und dann auf dem Erdbeereiran ist eine pinke Kuh und die sagt mit einer Sprechblase und da steht drin, Ayran sein Vater. Das fand ich sowas von cool. Also den, und da, das ist schon alles sehr, also für so eingefleischte Dönerfans, ich bin selber eingefleischter Dönerfan, ich liebe Döner, aber ist das schon teilweise so ein bisschen, wo die sagen, nee, also jetzt ist wirklich, es reicht. Und das hilft aber natürlich wiederum andere, oder überhaupt, dass einfach darüber geredet wird zum Beispiel, ne? Hilft das ja auch ganz stark.
Es ist kalt, es ist dunkel, es ist ungemütlich. Es ist die kalte, ja, fast romantisierte Jahreszeit eingetreten. Wir haben Winter, aber auch der Herbst ist prädestiniert dafür, wenn die Tage auch kürzer werden. Und irgendwie, ja, macht das was mit einem. Und wenn man plötzlich aber feststellt, dass im Frühling und im Sommer sich auch nichts verändert, dann sollte man doch vielleicht nochmal genauer dahinter schauen. Denn vielleicht ist das kein Gemütszustand im klassischen Sinne, sondern vielleicht ist das tatsächlich etwas, was sich in dir manifestiert hat. Vielleicht eine Art von psychischen Erkrankung. Ich rede hier von Depression. Und Depression ist tatsächlich eine diagnostizierbare Krankheit. Und es ist super wichtig, darüber zu reden, was Depression mit Menschen macht, was das auch mit den Menschen nicht macht. Denn Depression kann viele verschiedene Symptome und Ursachen, aber auch Auswirkungen haben. Also Depression ist ein so weit gefächertes Ding, was aber im Endeffekt immer dazu führt, dass die Leute mit Depression sich irgendwann in so eine Abwärtsspirale bewegen, wenn denen nicht geholfen wird. Dazu ist es wichtig, dass man versteht, wie eine Depression überhaupt verläuft und wie man eine Depression auch behandeln kann. Und da geht es heute hier in dieser kleinen kurzen Eigenwerbung einmal um die Spendenaktion, die aktuell noch läuft bis einschließlich 5. Januar 2026. Ich möchte nämlich auch dieses Jahr wieder die Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention mit einer Spende unterstützen. Und ich möchte euch damit partizipieren lassen, indem ihr bei mir im Shop einfach mal einen Poster kauft. Denn jedes Jahr zur IAPA Expo Europe, dieses Jahr oder letztes Jahr, je nachdem, wann ihr das jetzt hört, in Barcelona gibt es immer ein schönes Poster, was ich designen lasse und auch produzieren lasse und auch das dann gedruckt wird. Und dieses Poster könnt ihr im Shop howtofreizeitpark.de/shop erwerben. Ihr könnt für einen Betrag eurer eigenen Wahl dort ein Poster euch kaufen und alle Einnahmen, die durch diese Poster generiert werden, werden direkt an die Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention gespendet. Warum mache ich das? Weil Depression ist mir gerade auch in Verbindung mit unserer Freizeitbranche super wichtiges Thema. Denn Depression wird oft weggelächelt mit, ach, Kopf hoch, das wird schon und das ist nur eine Phase. Aber was ist, wenn wir nicht verstehen, was wirklich in den Menschen vor sich geht? Und da ist es wichtig, dass man da nicht mit Plattitüden arbeitet, sondern tatsächlich mit professioneller Hilfe auch um die Ecke kommt und den Leuten die Hilfe anbietet, die sie vielleicht auch an dieser Stelle benötigen. Das ist ein sehr privates Thema, mit dem ich mich leider auch mehrfach schon in meinem Leben habe auseinandersetzen müssen, in meinem eigenen Umkreis und Freundesumkreis und Umfeld. Deswegen ist es mir super wichtig, dieses Thema hier zu platzieren, und wir reden über Erlebnisse schaffen, fantastische Erlebnisse und tolle Momente für unsere Besucherinnen und Besucher. Das ist natürlich immer ein Hoch, aber nach so einem Hoch kommt halt auch schon mal ein Tief. Und gerade Leute, die depressiv veranlagt sind oder eine Neigung haben zu solchen Schüben auch, die fallen danach in noch viel tiefere Löcher nach solchen Sachen. Und deswegen ist mir das halt so super wichtig, dass wir hier in dieser Branche nicht nur dafür stehen, dass wir tolle Erlebnisse schaffen, sondern dass wir auch tollen Menschen helfen, solche Situationen zu meistern. Deswegen geht gerne in meinen Shop, howtofreizeitpark.de/shop. Sucht euch das Poster aus von der letzten IAPA Expo Europe in Barcelona. Es gibt noch einige Restplakate und Poster von der Aufnahme im Studio 78 im Europapark. Also solange der Vorrat reicht, Betrag eurer Wahl wählen, bestellen. Ich schicke euch das dann sehr zeitnah zu. Und alle Einnahmen gehen an die Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
Klar, ist natürlich auch wieder ein Marketing-Aspekt, ne, dass du die Leute dadurch so ein bisschen an dein Produkt ranführst und die Leute sich dann zwangsweise dann ja auch dann über die Medien dadurch beschäftigen. Aber das finde ich krass. Das Thema Mut ist ja so eine Sache, die uns auch, glaube ich, in der Branche generell immer mal wieder auf die Füße fällt. Eigentlich jede zweite Folge vom Freizeitgeflüster vom VDFU geht immer irgendwie um Mut. Mach doch mal, tu doch mal. Probier's doch einfach mal. Scheiter doch auch mal. Gibt's so Momente, wo du sagst, das Scheitern hat dir wirklich sehr geholfen und dadurch hast du gelernt?
Total. Also ich meine, Karls wäre gar nicht so geworden, wenn wir nicht so gescheitert hätten. Also die Grundidee von Karls, also warum wir quasi, also wir hatten ja schon unseren Erdbeerhof hier und haben dann auch schon eine Phase gehabt, bevor das erste Karls-Erlebnisdorf eröffnet wurde, wo wir unglaublich viele Hoffeste, nannten wir das damals, und also im weitesten Sinne Events veranstaltet haben. Und da haben wir natürlich regelmäßig, also mindestens bei 50% der Events kräftig einen auf die Nase bekommen, weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Und dann ist das, also mit unglaublich viel haben wir die Stroh-Olympiade veranstaltet, unglaublich viel Kosten und andere Marktstände, DJs und was weiß ich nicht alles, Aufwand, und dann hat 2 Tage geregnet. Das ging 2 Tage, die Stroh-Olympiade ist also quasi ins Wasser gefallen. Und aus dieser Not, aus diesem Frust, aus diesem Stress ist dann irgendwann mal diese Erkenntnis erlangt, dass wir gesagt haben, Mensch, guck mal, wenn wir jetzt im Jahr 1 Million für Events ausgeben, und davon die Hälfte ins Wasser fällt, dann hätten wir ja 500.000 Euro gar nicht ausgeben müssen. Wenn wir die jetzt mal sagen, wir nehmen uns von den nächsten 10 Jahren diese 500.000 Euro, dann sind es 5 Millionen, und investieren die in etwas Nachhaltiges, wie einen krassen Spielplatz oder sogar etwas wie eine Traktorbahn, dann können wir die 365 Tage im Jahr aufmachen, und davon können auch 100 Tage von mir aus ins Wasser fallen, aber dann bleiben immer noch 265 Tage, an denen wir immer noch die Chance haben, das wieder zu verdienen. Und da kommt also so, die Idee war damals, dass wir sagen, okay, wir machen also jeden Tag einfach Hoffest. Aber es ist alles da. Wir brauchen nur morgens das Licht anmachen. Ne? Also so im übertragenen Sinne. Ne?
Ja.
Ja.
Ich, wo du das Thema Hof gerade so stark erwähnst, ich glaube, letztes Jahr auf der IAPA gab es auch einen kompletten Vortrag über die Entwicklung von Hofattraktionen in Europa. Und dann dachte ich mir so erst so, ja, was ist denn das für ein komisches Thema? Und dann ist mir natürlich eingefallen, Moment, halt, stopp. Erdbeerhöfe. Da gibt es hier in Köln den Gertrudenhof. Dann gibt es diesenjenigen Hof. Es gibt jetzt den in Molenwaard in Holland, diesen
Ja,
großen.
der ist ja wunderschön, ja.
Also, wir haben auch den nächsten Urlaub da schon wieder geplant. Es
In
ist
dem neuen Standort oder
in dem
jetzt?
alten, da haben wir uns letztes Jahr so ein bisschen rein verliebt. Wir waren letztes Jahr durch Zufall da vor der Messe und fanden das irgendwie so gut, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das einfach nochmal für ein paar
Die haben
Tage.
jetzt, glaube ich, auch gerade diesen kleinen Wasserpark eröffnet in
Richtig,
Molenwaard,
genau. Und das ist auch
ne?
krass. Ich meine, gut, das ist bei denen wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen anders getrieben, weil da ist ja dann auch nochmal, ich sag mal, eher so ein Medienunternehmen hinter, die dann
Ja,
natürlich stärker
so
ihren
aus dem
eigenen.
Showgeschäft.
Genau, richtig so. Ich
Ja.
glaube, Musicals und Theater machen die.
Genau.
Aber auch da wieder, ne, dieses Verständnis dafür, dass eine Hofattraktion oder zumindest wie soll ich sagen, diese Umgebung eines Hofes irgendwie ja dann auch den Charme ausmacht, und die Leute anzieht. Und ich sehe das bei mir hier um die Ecke in Essen, zwischen Essen und Mülheim. Da ist am Flughafen ein kleiner Hof.
Ja.
Die verkaufen ihre lokalen Sachen da und jedes Jahr machen die dann so eine Kürbisausstellung. Das ist bumse voll. Die nehmen keinen Eintritt dafür, aber die Leute gehen da alle hin, machen Fotos wie Dulli, und das ist dann auf einmal eine Attraktion. Ist das die Zukunft? Mehr diese Mischung haben aus natürlich, ökologisch, dieses einfache Erlebnis in Zusammenarbeit mit solchen Höfen?
Weiß es gar nicht genau. Es gibt auch welche, also ich beobachte, ich bin ja sozusagen aus dieser Branche, weil ich bin Erdbeerbauer ja eigentlich auch quasi so von Beruf und kenne, also bilde ich mir ein, so ganz, ganz viele Erdbeer- und Spargelbauern in Deutschland und Sonderkulturbetriebe überall, also als Berufskollegen. Und da hat es so doch in den letzten Jahren einige gegeben, die das irgendwie gut hinbekommen haben, aber dann auch sehr viele, die das wieder aufgegeben haben, weil es doch nicht, also das so das ganze Jahr durchzuhalten, ist halt auch brutal irgendwo, weil du hast dann auch wiederum schlechte Zeiten und Phasen dabei. Aber eben, es gibt ja auch die erfolgreichen und schönen Betriebe. Und in den USA, da gibt es ja diesen Trend schon ganz lange. Und diese so Farmparks nennen die sich ja da auch regelrecht. Und also ein Typ, mit dem ich mich da gut angefreundet habe, ich weiß nicht, ob du den schon mal kennengelernt hast, Scott Bengstens aus Chicago. Den musst du mal googeln. Der hat da so einen krassen Park, Bengstens Pumpkin Farm. Also das ist ein Kürbisbauer. Und mit dem habe ich mich jetzt auch schon ein paar Mal getroffen und ihn auch besucht. Das ist wunderschön. Also der Laden Bengstens, also mit Baby Bertha, Bengstens Pumpkin Farm. Kann sich jeder mal googeln, weil das wirklich, also ich liebe den Laden. Und kann man sich gut inspirieren, auf jeden Fall.
America's favorite farm park.
Yeah,
Das
sure.
sieht ja voll niedlich aus.
Ja, nee, aber der Typ ist ganz jung und ist so, ich weiß nicht, du bist ja auch noch nicht so alt, aber der ist irgendwie, ich weiß nicht, wie alt bist du eigentlich?
Rate mal.
Keine Ahnung.
40.
40, ja, der
Ja.
ist noch 5 Jahre jünger als du, denke ich mal. Und
Shit.
der ist so, also ich habe den jetzt neulich in Orlando wieder getroffen und da ist der zum Beispiel, das habe ich so beneidet eigentlich. Mit seiner Frau, die ist da mit im Business, die haben 3 Kinder und dann sein ja, Betriebsleiter mit seiner Frau und deren Kindern, also die sind auch privat quasi befreundet und die sind jetzt dann für 6 Wochen nach der Messe in Orlando geblieben, haben sich nicht in Orlando, haben sich in Fort Lauderdale ein Haus gemietet und haben ihr ganzes Werkzeug mit einem großen Truck und einem Anhänger mitgenommen und da mit einer Doppelgarage und so weiter und tüfteln da jetzt so an neuen Ideen. Also sie machen so Workation und die Kinder sind im
Cool.
Homeschooling bei den Eltern.
Ja,
Und da habe ich
spannend.
gedacht, irgendwie ihr lebt wirklich den Traum, habe ich das Gefühl. So, aber so, warte mal, wie kam ich denn? Ach so, der erzählt mir da immer viel über diese Farmpark-Geschichte. Und da gibt es eine ganz krasse Organisation, die heißt... Die hat einen ganz schlimmen Namen, NAFMA. NAFMA, also NAFDMA. Die kannst du dir mal, die haben da auch eigene Conventions und alles Mögliche. Und da, ja, das hat in Amerika aber eine andere Tradition irgendwie, so dieses, diese Pumpkin Patch und Corn Maze und das alles. Das ist ja in Deutschland, also es gibt ja einige, wie gesagt, die da, glaube ich, auch gut klarkommen, aber viele, ja, doch dann auch scheitern irgendwo. Also es ist,
Also,
glaube ich, kein Geheimrezept jetzt, um automatisch erfolgreich zu sein.
nee, das wahrscheinlich nicht. Ich meine, man, auch da sieht man das ja, ne, auch bei Großprojekten, ne? Es gehört immer viele verschiedene Faktoren dazu, dass sie funktionieren. Ich blicke nochmal auf unseren Ziel auf Abenteuerpark zurück, oder
Ja.
warum sie halt dann nicht funktionieren. Aber spannend, dass es halt auch diese Association gibt. Das ist die International Agritourism Association.
Ja.
Also wirklich eine Agritourism, dass es da schon einfach im Wort mit drinne steckt. Agrar und Tourismus miteinander vereint, um dann solche Attraktionen dann zu pushen und dass die sich dann da miteinander verbinden können. Ich meine, also wir können ja von Glück reden, dass wir sowas wie so ein VDH haben, so ein Verband der Hallenspielplätze, wo ich mir auch mal denke, ja, das muss es ja auch geben, weil die müssen sich ja auch irgendwie austauschen und netzwerken können. Wann kommt der erste Agritourism Association nach Deutschland? Verband der Farmpark, naja, das klingt doof.
Ja, es gab mal hier in Mecklenburg-Vorpommern vor vielen, vielen Jahren so eine Initiative vom Landwirtschaftsministerium, die nannte sich auch so ein Zungenbrecher, Verband der landwirtschaftlichen Direktvermarktungsbetriebe.
Wow.
Ja. Der hat es aber dann auch irgendwann nicht überlebt, weil es auch ganz schwer ist, so viele Leute dann unter einen Hut zu kriegen. Und ich meine, das, was der VDFU, muss ich sagen, so über die Jahre geleistet hat und was daraus erwachsen ist, ist schon, finde ich, auch eine besondere Erfolgsgeschichte,
Voll.
die nicht
Ja.
selbstverständlich ist für Verbände, ne?
Nee, da gehört ja auch viel, viel Zusammenarbeit und auch von den einzelnen MitgliederInnen natürlich zu, ne, dass die
Ja.
das dann auch pushen und fördern. Aber pushen und fördern, gutes Stichwort. Wernigerode, Lock steht, Oberhausen und irgendwie hängt da noch so ein bisschen Kalifornien in der Hinterluft.
Ja, genau, da sind wir. Das ist jetzt eigentlich so gut in Gang, sage ich mal. Da gibt es ja also unseren Projektleiter Axel Stelter, das ist ein Deutscher hier aus Rostock, der jetzt seit, ja, der hat schon mal 12 Jahre in Kalifornien gelebt, ist auch mit einer Amerikanerin verheiratet und ist jetzt wieder zurück, auch mit seiner Familie nach Kalifornien für Karls. Und ja, wir sind da jetzt gut on track. Also wir haben das Grundstück, wir haben die Gebäude jetzt übernommen auf dem Grundstück. Die werden im nächsten Jahr abgerissen. Im Juni, Ende Juni müssen die Mieter daraus, da sind noch ein paar Mieter drin. Und dann haben wir jetzt inzwischen Baufirmen, also eine Baufirma, die diese ganzen Gebäude wieder aufbaut, die wir benötigen, aus Oregon gebunden und haben die schwierigste aller Genehmigungen bekommen von der California Coastal Commission. Das war so ein kleiner Albtraum zwischendurch geworden irgendwie, weil das wirklich, also wenn man die kalifornische Bürokratie kennenlernt, dann lernt man die Deutsche wieder zu lieben.
Oh, wirklich?
Ja,
Ach, krass.
hundertprozentig. Also die sind schon. Aber ich habe jetzt von anderen Amerikanern so gehört auf der IAAPA neulich in Orlando, dass die, also die haben sie dann so ihren Arm auf meine Schulter gelegt und meinten irgendwie, sie bewundern uns, dass wir ausgerechnet in Kalifornien anfangen. Aber sie meinten, wenn ihr es da geschafft habt, dann schafft ihr es danach woanders auch. Ich wusste das vorher nicht, weil ich war schon immer so ein bisschen Fan auch von Kalifornien und auch gerade die Gegend, das ist so eine Erdbeeranbaugegend da rund um Oxnard in Ventura County. Und ja, es ist halt sehr aufwendig alles, aber das ist jetzt hinter uns, der schwierigste Teil des Prozesses und jetzt kommen eher so die schönen Sachen. Wir wollen also 28 im Frühjahr so zur Olympiade. Das ist jetzt so unsere Deadline, wo wir dann fertig sein wollen.
Und das ist ja auch ein, ich sag mal, ein realistisches Ziel. Da habt ihr ja noch
Ja.
ein bisschen hin und Olympia mit den ganzen
Genau, gut
Touris
2 Jahre
bietet sich
haben
ja
wir jetzt
natürlich toll
noch
an.
und ja.
Aber ist das dann, also macht ihr das europäische Konzept da oder gibt es für den amerikanischen Markt ein angepasstes Konzept?
Das ist also. Bis vor 2 Wochen wäre meine Antwort gewesen, wir machen genau das Gleiche, was wir hier immer gemacht haben. Ich bin jetzt so ein ganz klein bisschen in den letzten 2, 3 Wochen eigentlich verunsichert worden, weil ich so auf LinkedIn diese Diskussion um Five Guys so mitverfolgt habe. Also Five Guys, die Burgerkette aus den USA, die jetzt hier in Deutschland so ein bisschen ins Straucheln gekommen ist irgendwie. Und dann waren auf LinkedIn ganz viele schlaue Menschen, die da versucht haben, rauszufinden, warum das eigentlich hier, weil wenn ich in Oberhausen oder so im Zentrum zu Five Guys gehe, habe ich immer das Gefühl, ich stehe da eine halbe Stunde in der Schlange und da konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, also was daran jetzt nicht funktionieren soll.
Ja.
Auch in Berlin bei der Uber Arena, da ist auch so ein Five Guys, da war ich neulich vor so einem Konzert und da denkt man, okay, das ist eine Gelddruckmaschine und so scheinbar. Aber es hat nicht gereicht. Und eine der Begründungen, die so Social Media mäßig diskutiert wird, ist, dass die überhaupt nicht sich kulturell an den deutschen Markt angepasst haben. Anders als McDonald's. McDonald's ist ja quasi deutscher als das deutsche Restaurant inzwischen, wenn man so will. Und wenn man in Deutschland, ich gehe gern zu McDonald's, wenn ich da was esse. Und wenn ich jetzt mal in USA zu McDonald's gehe, dann sage ich mal so, nee, das ist doch nicht so schön wie bei uns. Also ich mag das halt, diese deutsche Version von McDonald's inzwischen einfach lieber, keine Ahnung warum. Und vielleicht, also so, und das hat uns dann verunsichert. Die Five Guys-Entwicklung haben wir in unserem Ochsner-Team halt jetzt die letzten 3 Wochen halt sehr viel darüber diskutiert, ob wir möglicherweise das ein oder andere anpassen müssen. Haben dann aber beschlossen, okay, es ist doch etwas anders, weil wir steigen eigentlich in einen sehr teuren Markt ein mit einem sehr niedrigschwelligen Konzept. Und Five Guys ist in einen sehr günstigen Markt mit einem extrem teuren Konzept eingestiegen. Und da sehen wir schon doch irgendwo einen Unterschied. Und haben aber jetzt so, sagen wir mal, unsere Hauptgastronomie, die nennt sich Hofküche, also so ein Selbstbedienungsrestaurant, wo eben nach Gewicht, also die Speise nach Gewicht bezahlt wird. Und das haben wir jetzt gerade, oder wir haben noch keine Entscheidung gefällt, aber wir stellen das gerade so ein bisschen in Frage, ob das für die Amerikaner vielleicht möglicherweise befremdlich sein könnte. Und aber dass wir keinen Eintritt nehmen per se und dass wir viel kostenlos anbieten und Pay by Ride und so weiter, das wollen wir weiter auf jeden Fall so lassen.
Ja, spannend, aber das ist auch interessant, weil gerade du in deiner Position und wahrscheinlich auch das gesamte Team, was dann solche Entwicklungen dann mitgestaltet, ihr müsst ja eigentlich jeden Tag überall alle Ohren und Augen offen haben, damit solche Entwicklungen auch für euch dann ja, die dann ja tatsächlich eine Relevanz haben, ja auch mit in Betracht gezogen werden müssen. Gibt es
Ja.
irgendwelche Entwicklungen, wo du sagst, so, außer jetzt Five Guys, da habt ihr jetzt nicht nur bezogen vielleicht auch auf Amerika, weil das ist auch eher, ich sag mal, eher ein weit umfassendes Thema aktuell, so Entwicklung, wo ihr sagt, da habt ihr eigentlich gerade ein Auge drauf und das wird für euch als Unternehmung noch irgendwie interessant in den nächsten Jahren?
Naja, wie viele wahrscheinlich sehr stark auf KI. Insbesondere auch bei uns, wir haben ja auch immer noch einen großen Landwirtschaftsbetrieb mit dem Erdbeerenbau, auch sehr stark auf Robotik. Und wo wir uns da halt sehr, sehr stark im Moment bemühen und jetzt inzwischen das erste Mal auch eine kleine eigene Abteilung, die besteht zwar nur im Moment aus 2 Personen, aber immerhin, also so, wo
Schon
das
mehr als
eben auch,
an manche andere.
ja, also wo wir so intensiv jetzt eben da auch an humanoiden Robotern rumtüfteln und um die dann möglicherweise für den Ernteeinsatz zu nutzen. Und wir haben so, um auch Entwicklungen auch gut zu verfolgen, also der Axel hier, unser Projektleiter in Kalifornien, der ist da sehr bewandert und inzwischen so ein bisschen hier zu unserem internen KI-Papst geworden, dass der, also der hat eben so einen sehr, sehr gut gebrieften Karls-Agent inzwischen mit Gemini eingerichtet, wo sämtliche Podcasts, ich vermute, dieser hier wird dann da auch drin landen, also Podcasts, Zeitungsartikel, Veröffentlichungen von Karls und so weiter halt gefüttert wurde, so dass wir eben diesen Agent halt schon oft auch fragen jetzt, um Entscheidungen besser abwägen zu können, weil das ganze Wissen, was wir jemals irgendwie in den letzten 3 Jahren von uns gegeben haben, das ist da drin und da kommen sehr interessante Ergebnisse raus. Da haben wir auch zum Beispiel dieses Gastronomieproblem jetzt einmal reingefüttert und hatte dann, das ist auch so eine herrliche Spielerei da, ich habe es geliebt, Axel hat dann Gemini gebeten, also das nicht als Text auszuspucken, sondern als Audiodialog zwischen einem Mann und einer Frau, die in einem 8-minütigen Dialog sich darüber unterhalten, also diskutieren, was die beste Selbstbedienungsgastronomie für Karls in den USA sein könnte.
Habt ihr quasi eigentlich einen Podcast generiert?
Ja, so eine Art Podcast ist wirklich mega dazuzuhören. Also das haben wir dann in unserer Oxnard-Gruppe so rumgeschickt und Ich war ein bisschen sprachlos, muss ich sagen, weil sowas hatte ich dann auch nicht. Ich meine, man ist ja jede Woche hat man ja gerade irgendwie den neuen Überraschungsmoment irgendwie, aber das war jetzt auf jeden Fall in der letzten Woche der Höhepunkt, so, ne?
Das glaube ich. Das ist
Ja.
ja auch super spannend. Also ich meine, die Welt dreht sich jeden Tag irgendwie um 100 km/h schneller. Gerade auch in solchen Entwicklungen. Das macht ja Sprünge ohne Ende. Wie ist das Thema Digitalisierung so generell bei euch? Ist das eine Sache, die, also klar, im Agrarunternehmen wird das auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal eine richtig große Rolle spielen. Ich finde aber, wenn wir jetzt auf die Freizeitwelt nochmal blicken, ist Digitalisierung immer manchmal so, ja, absolut, und manchmal so, ja, aber ist jetzt eigentlich gar nicht wichtig.
Ja, bei uns spielt es schon eine gewaltige Rolle. Also jetzt einmal so von den Operations her, weil wir, also so Dreh- und Angelpunkt von Karls ist wirklich, also sonst könnten wir unseren Laden nicht mehr führen, ist unsere PEP-App, nennen wir die, also Karls PEP-App. Das ist so ein Eigengewächs, was wir so in den letzten 3 Jahren entwickelt haben. Und also die gesamte Einsatzplanung, Zeiterfassung, Entlohnung. Es gibt ein Karls-Wiki da drin, wo eben Mitarbeiter auch nachgucken können mit kleinen Videos und so weiter, wie man das Waffeleisen sauber macht oder irgendwelche anderen Prozesse halt. Und also diese PEP-App, die hilft uns schon gewaltig, quasi täglich sicherzustellen, dass der Laden läuft und das auch in einer guten Qualität. Also was Sauberkeit angeht und Freundlichkeit, aber auch die reine Besetzung. Der unsere Karls Academy, meine Schwester Ulrike, ist ja da viel auch damit befasst, im Grunde ja Schulungsthemen eben loszuwerden und so weiter. Und das wäre ohne diese PEP-App gar nicht möglich. Und inzwischen, also das ist jetzt ja die nach innen gerichtete Software, aber auch so nach außen unsere Karls-App und unser Ticketing zum Beispiel, das können wir uns jetzt auch gar nicht mehr vorstellen, ohne dass das so extrem vernetzt und digital wäre.
Wenn, es hören ja manchmal dann doch auch so ein paar höhere Leute hier zu aus Freizeitattraktionen. Was würdest du den Leuten raten, jetzt beim Thema Digitalisierung? Was wären so die wichtigsten Elemente? Warum ist Digitalisierung langfristig wichtig, das im Auge zu behalten?
Naja, also wenn man so, also wenn man wachsen möchte, ist es natürlich ein gutes Mittel, um Prozesse überhaupt zu beherrschen. Aber auch, also wenn ich jetzt an unsere Gastronomie denke, wir führen jetzt flächendeckend Self-Order-Terminals ein, die auch so eine Verlängerung dann in unsere App rein haben, also sich auch eben so ein Mobile Food Ordering dann jeweils, also immer wenn es ein Outlet jetzt gibt, also wie unser Erdbeerdöner ist jetzt unser Testobjekt, wenn es da Self-Order-Terminals gibt, gibt es eben auch die Verlängerung in die App rein. Und das führt dann ja auch zu höheren Umsätzen, einfach schlicht und ergreifend. Also da passieren eigentlich zwei Dinge. Zufriedenere Kunden, weil Wartezeiten werden stark reduziert. Und wir machen einen etwas höheren Durchschnittsbon pro Kunde und es gibt keine Schlangen mehr. Wenn es keine Schlangen mehr gibt, machst du höhere Umsätze, weil wer hat Lust, sich an eine Schlange anzustellen? Niemand. Also jedenfalls nicht, wenn sie irgendwie unnormal lang ist. Und da, also wenn man so etwas aus dem Weg geht, ja, dann geht man eigentlich auch an Umsätzen auch vorbei und an Kundenzufriedenheit auch noch.
Das finde ich gerade so wichtig, dass du das sagst. Das ist auch mein, oder ich versuche das zumindest als K.O.-Kriterium zu nehmen, warum Digitalisierung eigentlich so dass der Kern ist, gerade auch, wo du die Checkout-Terminals erwähnst. Diese Diskussion kann ich bei vielen nachvollziehen. Das ist ähnlich wie mit der Automatisierung oder auch wie mit KI, dass viele Leute so ein bisschen Angst haben, dass da jetzt irgendwie tausend Stellen irgendwie wegfallen. Okay, ist alles legitim, solche Ängste sollte man. Kann man haben, klar, wenn man sich damit auch vielleicht erstmal nur so oberflächlich befasst. Aber gerade dieses, also mein persönlicher Ansatz ist gerade beim Thema Food, natürlich ist ein persönlicher, menschlicher Kontakt immer wichtig, ist immer das Wichtigste, auch gerade in unserer Branche. Aber wenn die Leute Hunger haben, dann ist das Produkt eigentlich ja im Fokus. Sprich, ich möchte einen Erdbeerdöner, ich habe Hunger, es ist schön, wenn mir einer zuzwinkert, aber es ist noch schöner, wenn ich den schnell habe und wenn ich ihn schnell verzehren kann und mich schnell irgendwo hinsetzen kann und meine Pause genießen kann. Ist das ein Ansatz oder ist das, oder denke ich da gerade in die falsche Richtung?
Nee, ich denke sogar, dass wir, also wir bei uns ist es jetzt ganz konkret so, dass wir eben auch sehr, sehr viele Mitarbeiter haben, die gar nicht so gut Deutsch können, um jetzt irgendwie das ultimativ krasse Kundengespräch dazu führen. Und also da ist es dann so, dass das eine Entlastung ist, wenn also der Kunde, auch unsere Kunden können zum Teil eben auch, weil wir gerade zum Beispiel, ich denke jetzt an den Standort in Berlin-Elster, da haben wir einen sehr hohen Ausländeranteil auch unter unseren Kunden, die dann auch nicht gut Deutsch können, zum Teil gar nicht. In dem Self-Order-Terminal kannst du eine von 14 Sprachen dir auswählen, dann hast du schon mal keinen Stress, so beim Bestellen. Derjenige, der den Döner zubereitet, der hat auch keinen Stress. Und dann kann man eben ganz gezielt extrovertierte Mitarbeiter, die Spaß haben, auch mit Kunden zu interagieren, einfach einen im Restaurant sich aufhalten und der beantwortet da mal eine Frage und hier mal eine Frage. Und dann ist das Erlebnis, glaube ich, viel schöner, als wenn du einfach irgendwie so eine mittelmäßige Kommunikation hast beim Bestellen. Und also das hilft, glaube ich, eher. Und ja, nee. Das würde ich sagen, ist positiv, wenn man auch Mitarbeiter da entstresst damit.
Ja, weil am Ende des Tages profitieren ja eigentlich alle davon und du kannst ja auch dein Workload dadurch einfach viel besser koordinieren, weil du einfach weißt, wie viel kommt gerade rein. Die Leute können sich es selber aussuchen, das heißt, du hast keinen Druck, irgendwie schnell abkassieren zu müssen und du machst im Endeffekt dann halt in der Küche das, was am wichtigsten ist, nämlich dann das leckere, tolle Essen zuzubereiten.
Genau, auch die Qualität, glaube ich, also bilde ich mir ein, dass die auch dann steigt, weil du diesen totalen Fokus hast auf Produktion und musst nicht immer wieder zwischendurch unterbrechen, einen Kunden sozusagen zu bedienen oder das
Ja.
Geld abzukassieren. Wir haben jetzt auch da den, da hatten wir ein bisschen Schiss vor diesem Schritt, aber haben jetzt zwar im Döner auch testhalber dann Bargeld abgeschafft, also weil wir dann bei den Self, wir wollten dann einfach gar keine Kasse mehr haben. Haben dann gesagt, es gibt nur noch Self-Order-Terminals und fertig. Und das ist wirklich ohne jeglichen ohne jeden Kritik, jede Kritik ist das einfach akzeptiert worden. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, es gibt da Kritik für, gab es aber nicht.
Krass. Ist das nicht manchmal spannend, irgendwie, wenn man so denkt, so, oh Gott, mit dieser Entscheidung, da hat man selber schon so Bauchschmerzen, dann führt man das aus und dann guckt man sich so um und irgendwie, keiner beschwert sich, keiner läuft rot an. Was ist hier los?
Ja, wir haben jetzt so einen, weil wir das jetzt ja, wir wollen jetzt ja ziemlich viele Outlets damit ausstatten und neulich war eine Situation da. Mein Sohn hatte da, der macht bei mir gerade ein Praktikum, mein jüngster Sohn, hatte dann im Döner, ich hatte ihn gebeten, da mal einen richtig krassen Tag, also als da auch hohe Frequenz war, nochmal mitzuarbeiten, um so ein bisschen die Prozesse in der Küche nochmal zu gucken, weil der hat so ein Faible für Gastronomie, was da so falsch läuft. Und dann war da eine Situation, dass also zwei Mädchen, die eine war 13, die andere war 14, die hatten Geld, aber keine Karte. So, und wollten sich zwei Döner kaufen. Und dann sind die dann irgendwann bei meinem Sohn da gelandet an dem Tresen und der da mit in der Produktion gearbeitet hat. Und dann sagt er, ja, komm her, was wollt ihr denn haben? Ja, zwei Döner. Dann sagt er, komm, dann gib mir einfach das Geld, ich mach das mit meiner Karte, dann mit seiner privaten Karte quasi den Döner bezahlt, weil es ging ja nicht anders, es ist ja keine Kasse mehr da. Und
Ja.
jetzt haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt mehr Outlets haben, wollen wir, ich meine, nur weil keine Beschwerde zu uns vorgedrungen ist, kann es ja trotzdem sein, dass Leute irgendwie unzufrieden weggegangen sind. Und da wollen wir jetzt einen Automaten aufstellen, also nicht pro Outlet, sondern insgesamt, wo du dann einfach Bargeld reinstecken kannst und dann eine Prepaid-Karte also für 20 Euro, so wie auf Musikfestival. Und dann kannst du mit der Prepaid-Karte danach ja dann wiederum überall kaufen, was du willst.
Ja, ist ja voll die gute Lösung. Das ist ja ein toller Kompromiss. Ihr habt nicht mehr diesen ganzen Stress, irgendwie 20 Kassen nachher abzurechnen und trotzdem habt ihr die Möglichkeit, den Leuten aber irgendwie das zu ermöglichen, dass sie auch das
Genau.
Bargeld da loswerden.
Genau. Ich meine, auf Musikfestivals ist es ja gang und gäbe, da gibt es ja, ich glaube, also ich kenne gar keins, wo überhaupt noch Bargeld angenommen wird. Also, ja.
Boah, ne, das war noch dumme Zeit, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe das gehasst mit dem Klimpergeld. Dann
Ja.
immer so ein Gelände, ein matschiges, staubiges Gelände. Und dann denkst du, oh shit, jetzt ist mir schon wieder ein Zehner in den Matsch gefallen. Jetzt ist Karls in Deutschland, ihr verbreitet euch weiter, ihr folgt eurer Vision. Wir haben den Schritt über den großen Teich. Sagt man das heutzutage eigentlich noch über den großen
Doch,
Teich?
das höre ich oft, ja.
Also das ist so eine Sache, die haben meine Eltern früher gesagt.
Ja, doch, das gibt es immer noch. Das ist ja vererbt worden, wie man gerade sieht, ja.
Ja. Dann haben wir Bibi und Tina. Wo geht eure Reise natürlich auch mit dieser Vision im Hinterkopf für euch noch hin? Habt ihr Gedanken, irgendwann mal aus eurem Muster noch weiter auszubrechen? Weil oft Pipi Kakerland, Erdbeerdöner, Disruption gehört ja auch so ein bisschen zu eurem Geschäft. Oder wollt ihr euch in diesem Erdbeerkosmos weiter erstmal an diese große Vision halten?
Ja, also es ist schon so, also unser Standort in Berlin-Elstal, der ist schon so ein was Besonderes für uns. Also in unserem, weil es ja, also da gibt es ja das Karlserlebnisdorf jetzt schon seit 2014, aber dadurch, dass jetzt der Bibi- und Tina-Park daneben kommt, dann bauen wir daneben, also wir haben dieses große Gelände, das war ja so eine ehemalige russische Kaserne. Haben wir ewig daran gearbeitet, da dieses Baurecht zu erwirken. Das haben wir jetzt aber seit einem Jahr ungefähr und können jetzt da uns eben austoben auf insgesamt 79 Hektar und haben da halt einen riesigen Masterplan entwickelt, der eben auch vieles beinhaltet, was für uns ein Novum ist, wie zum Beispiel das Karls-Plansch-Theater, also ein Wasserpark Indoor und Outdoor und das 1000-Sterne-Resort, also mit verschiedenen Themenhotels. Also wir sind ja zwar schon Hotelbetreiber, aber so in dieser Größenordnung ist es dann doch auch neu. Bibi und Tina, wie gesagt, ist neu und das Karlserlebnisdorf kriegt auch immer mehr so den Charakter von einem Freizeitpark, wie man ihn sich so vorstellt, also die Größe der Fahrgeschäfte und so weiter, und nicht mehr so dieses Karlserlebnisdorf-typische. Und deswegen ist so dieser Standort dort, von dieser Karlswelt, nennen wir die so intern, also wir haben noch keinen richtigen Namen, vielleicht bleibt da auch keine Ahnung, aber wo so diese verschiedenen Dinge sich vereinen, das bleibt für uns schon etwas sehr Besonderes und auch sehr herausforderndes, weil da ja, wie gesagt, immer wieder Dinge dabei sind, die wir so noch nie vorher gemacht haben. Ja.
Ja. So Dinge, die auch neu sind, da hat Ulrike mich gebeten, nicht davon zu sprechen.
Ach so.
Die Fun Factory,
Die Fun Factory, ja.
das habe ich
Ja,
noch
das ist.
nie gehört. Was
Nee.
macht ihr da?
Ja, das ist so im Moment so ein bisschen so ein Lieblingsprojekt irgendwie in diesem Jahr von mir geworden, weil wir hatten ja in den letzten 2 Jahren also wirklich sehr hart gearbeitet an der Eröffnung von unserem neuen Erlebnisdorf in Sachsen, in Döbeln und eben in Niedersachsen in Lockstedt. Und da haben wir uns auch sehr, sehr viel mit Projektentwicklung, mit Bau, mit allen Problemen, die damit zu tun haben, befasst und haben dann so nach Lockstedt, war ich eigentlich so, das war ja dieses Jahr am 15. Mai, so ausgelaugt eigentlich davon und so, das war wirklich also eine Herkulesaufgabe für uns so neben allem, was wir sonst so machen. Und da habe ich dann, als ich so einigermaßen wieder klar denken konnte, gesagt, okay, wir brauchen, also ich habe zum ersten Mal realisiert, dass wir nicht nur Betreiber sind von solchen Erlebnisdörfern, Schrägstrich Freizeitparks und auch irgendwie Erdbeerproduzenten, sondern eben auch Projektentwickler sind. Und das ist so, und diese Erkenntnis, weil viele machen das ja gar nicht in-house, sondern die sagen irgendwie hier, ich will was Neues machen, da ist ein Architekt, los, mach mal. Aber das machen wir alles in-house. Es gibt hier Designer, es gibt Architekten, es gibt Projektleiter, es gibt Bauleiter. Und Diana Lewitzki, das ist die Chefin von dieser ganzen Abteilung und jetzt Gott sei Dank noch stark unterstützt von Benedikt Cikora, von Merlin früher mal, mit denen sind wir dabei, also diese Fun Factory, also als eigene Projektentwicklungsfirma in dem Karls-Universum so aufzubauen, um da unsere Schlagkraft zu erhöhen und auch um unseren Mitarbeitern, da arbeiten jetzt insgesamt so 42 Personen, also in der Fun Factory,
Krass.
um denen auch eigentlich ein Zuhause zu geben damit die dieses gute Gefühl haben, dass sie nicht hier irgendwie in so einer Ecke so ein bisschen was rumdesignen sollen und keiner gibt ihnen die richtige Anerkennung sondern dass die Fun Factory ist eben ein super wichtiger Bestandteil jetzt. Und Fun steht bei uns nicht nur für Spaß, sondern so, da hab ich mir wiederum Spaß draus gemacht, weil ich das so liebe. FUN, also die drei Buchstaben, forever, unheilbar neugierig. Das ist sozusagen, dafür stehen diese drei Buchstaben. Forever, unheilbar neugierig, fand ich so cool. So heißt unsere Holding, die wir mal über Karlsruhe quasi gegründet haben. Und das fühlt sich jetzt gerade super cool an. Und jetzt im Januar ist dann sozusagen der Punkt in 3, 4 Wochen, wo das dann auch so richtig offiziell gelauncht wird und dann die Mitarbeiter das dann auch so richtig stark eben dann auch spüren, dass sie eben dann Fun Factory sind und nicht Karls.
Crazy.
Ja.
Das heißt, ihr habt jetzt eine eigene, ja, könnte schon fast sagen, eine eigene Creative Division gegründet,
Genau.
die jetzt dann autark dann arbeitet, aber halt die Karlswelt weiter mit den ganzen Bauthemen etc. unterstützt.
Genau. Und das, weil es ja eben auch dann über Karls hinausgeht, wenn ich jetzt an unser 1000-Sterne-Resort denke oder an Bibi und Tina und so weiter und so, dass die Fun Factory, wer weiß, ob wir vielleicht sogar irgendwann auch mal für Dritte irgendwie mal was machen oder so. Das ist zwar jetzt im Moment nicht unser Thema, weil wir gerade selber genug um die Ohren haben, aber es macht Spaß. Ich habe da auch eine Menge Freude gehabt, dass jetzt auf unserer Visitenkarte, die wir da in Orlando mit hatten, unser Team, dass da jetzt nicht nur Karls und Bibi und Tina draufsteht, sondern auch Fun Factory und das fühlt sich ganz gut an.
Das glaube ich. Das ist, und dieses, was du schon gerade gesagt hast, dieses dem ein Zuhause geben, ne? Das
Ja.
ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man auch sagt, man hat jetzt wirklich sein Team, was sich explizit nur noch um diese Sachen kümmern kann. Und das entlastet dann ja auch wieder die restlichen Leute bei
Ja.
euch. Und vor allen Dingen, ihr könnt dann weiter an eure Vision dann arbeiten.
Ja, wenn ich so zum Beispiel mich in so ein, wir haben hier so eine insgesamt jetzt 5 Architekten in dem Team der Fun Factory. Und wenn jetzt eine der Architektinnen jetzt oder bis vor 4 Wochen gefragt wurde, ja, wo arbeitest du denn? Bei Karls. Echt? Ich denke, du bist Architektin. Ja, nee, ich mache da so für die irgendwie Architektur. Jetzt kann sie sagen, wo arbeitest du? Ich arbeite in der Fun Factory, das ist die Projektentwicklungsfirma von Karls oder für Karls. Das ist natürlich irgendwo, da fühle ich mich ja viel wohler dann irgendwie als die betroffene Person, als wenn ich so irgendwie so, ja, gar nicht so richtig definiert ist, was ich da eigentlich mache. Ne? Und das finde ich, ja, glaube ich, entfaltet eine neue Kraft dann.
Voll. Und ich glaube, das ist ein schon guter Abschluss, denn diese entfaltete Kraft, die ist, glaube ich, jetzt wahrscheinlich Richtung Jahresende auch so langsam runtergefahren.
Erloschen.
Erloschen würde ich jetzt nicht sagen, aber
Alter.
man geht dann ja auch nochmal in sich und denkt nochmal drüber nach, lässt das Jahr auch so gerne dann Revue passieren. Was war für dich so dein schönster Moment dieses Jahr? Von all den vielen tausend Sachen, die bei euch abgegangen sind, was war so dein persönliches Highlight?
Ja, es war schon so. Also diese Döneröffnung, das war ja im April, das war schon wirklich was Besonderes, weil da war so ein, ich habe noch nie, also wir haben ja, machen ja sonst auch viel PR-Kram und solche Sachen, aber ich habe noch nie so viele Fernsehteams und Döner-Influencer. Da war ein Typ, der mich dann interviewt hat für seinen Kanal, der heißt Candlelight-Döner. Das fand ich ja total cool irgendwie. Und also das war auf jeden Fall ein Highlight und auch unser neues Karlsbande-Hotel in Döbeln. Das ist ultra schön geworden. Da habe ich jetzt auch schon zweimal geschlafen. Und ja, wenn man das dann nochmal so Monate nach der Öffnung, ich war jetzt vor 2, 3 Wochen da in Döbeln und hab mir das nochmal so in Ruhe angeguckt. Jetzt, wo das alles auch so das Gras angewachsen ist und alles schön ist und so, denn das gibt einem dann schon mal so echte Glücksgefühle, solche Momente
Da wird man doch als Erdbeervater da noch mal richtig stolz.
dann. Ja, genau.
Robert, es war mir eine Freude, dieses tolle Update mit dir machen zu dürfen. Und ich bin nach wie vor immer noch total begeistert und erstaunt und beobachte mal ganz total mit großen Augen, was ihr da alles macht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Nächstes Jahr wird Oberhausen ein Riesenthema. Das werde ich mir definitiv angucken, weil das ist definitiv auch unter 5 Stunden Autofahrt für mich zu erreichen. Deswegen ist das eine ganz schöne Sache für mich. Gibt es eine Sache, worauf du dich jetzt schon freust nächstes Jahr? Wo du sagst, das wird so
Also
dein
bevor ich das
persönliches
vielleicht
Highlight?
sage, das weiß ich noch nicht genau, was ich da jetzt gleich sage, aber ich will
Oh.
dir noch mal eine andere Sache sagen, ganz
Okay.
kurz, weil ich habe neulich, ich laufe ab und zu mal zu Fuß nach Hause. Ich wohne 4 Kilometer hier von meinem Büro entfernt und das tut mir dann ab und zu mal ganz gut, dann nicht ins Auto zu steigen, sondern da zu Fuß hinzulaufen. Ich wohne hier so auf dem Land und da habe ich deinen Podcast gehört neulich. Als Marie, ich weiß jetzt gar nicht genau, Weißbach oder Weißenbach oder so,
Weißbach.
und das hat mich sehr stark inspiriert. Also so diese ganze so Ticket, das ging um Ticketing, Strukturpreise, na, du weißt es ja genau besser als ich, aber so, das wollte ich dir nochmal sagen. Also das ist auch eine tolle Sache, dass du da machst und so. Und
Oh, danke schön.
ja, nee, das ist ja, wenn man so, ich habe den auch ein paar Mal verschickt hier an Leute, die hier aus dem Karls-Team und so. Ich sage, hört euch das mal an, sag ich, da sind, können wir ein paar Sachen lernen. Ja. Ja, nee, worauf freue ich mich? Ich freue mich auf eigentlich viel strukturelle Verbesserungen so innerhalb von Karls. Also geht es auch wieder ein bisschen um Software, neue Softwarekomponenten, aber auch so in unserem gesamten Management hier von Karls. Wir haben so das Gefühl, glaube ich, wie viele Menschen das kennen, dass wir gerade jetzt so irgendwie wissen, wie es geht. Das hatten wir zwar vor 5 Jahren auch schon, aber wenn ich da heute darüber nachdenke, lache ich darüber. Und in 5 Jahren wird es wahrscheinlich wieder so sein. Aber jetzt im Moment fühlt es sich halt gerade so an, dass wir ziemlich genau wissen, was wir machen wollen. Und das fühlt sich nicht schlecht an.
Schon gut, wenn man weiß, wohin gehen soll, ne?
Ja.
Robert, dann wünsche ich dir erstmal schöne Feiertage, komm gut ins neue Jahr. Ich drücke euch ganz, ganz viele Daumen für nächstes Jahr, dass ihr weiterhin mit so einem großen Lächeln auch über die Messen läuft. Ich finde das mal total schön, wenn ihr in euren roten Outfits da ankommt und man direkt davon, ah, okay, sie sind wieder gelandet. Ihr macht echt tolle Sachen. Deswegen, ich wünsche euch alles, alles Gute für die kommende Saison, fürs kommende Jahr und danke für deine Zeit heute.
Mega, vielen Dank. Alles Gute und frohe Weihnachten.
Und da sind wir auch schon wieder mit dem großen Ding. Ja, einfach mal machen, einfach ausprobieren, Mut haben. Für die Leute, die da draußen den Podcast vom VDFU, den ich auch mitproduziere, hören, denn Freizeitgeflüster, da reden wir oft über Mut und Entscheidungen und einfach mal machen. Und ich finde es immer wieder total spannend, wie mutig man ja bei Karls ist und einfach die Dinge mal ausprobiert, einfach macht und auch dieses Team jetzt so stark aufbaut und sagt, nee, wir haben jetzt einfach ein designiertes Team, was sich nur darum kümmert, dass diese Erlebnisse ja irgendwie entstehen und irgendwie vom Papier den Weg in die Realität finden. Und ich finde, das ist der absolut wichtige, richtige Weg. Man sieht es auch bei der Familie Mack, um mal da vielleicht den großen Vergleich zu ziehen, mit Mack One, mit den diversen Unterfirmen, die es da ja auch gibt, dass es Sinn macht, seine Kreativität zu bündeln, zu kanalisieren in so einem, ja, Taskforce-Team, wie man das auch jetzt auch immer schimpfen möchte, um dann wirklich nur daran zu arbeiten, diese kreativen Dinge nach vorne zu bringen, innovativ zu sein und neue Erlebnisse zu schaffen für unsere lieben BesucherInnen und Besucher da draußen. Leute, das war die letzte Folge Auto Freizeitpark für dieses Jahr. Ganz, 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 ganz lieben Dank. Ich hoffe, mit diesem Banger zum Jahresende lasse ich euch nochmal ein paar Tage ja, genießen. Silvester ist ja auch nicht mehr lang, wenn das jetzt heute rauskommt. Dann haben wir noch 3 Tage von 2025 und 2026 wird so viel zu bieten haben. Es wird so viel Aufregendes passieren. Und ich bin froh, dass ich mit euch da draußen diese Reise gemeinsam gehen darf. Deswegen, ich bedanke mich recht herzlich für dieses wunderbare, aufregende, schöne, bunte Jahr. Auch an alle meine Gäste, die Zusammenarbeit auch wieder mit der Euro Amusement Professional zusammen mit der Petra Probst. Auch da ein ganz, ganz großes Dankeschön für die ganz, ganz enge Zusammenarbeit, die wir hier mit den Folgen dann auch immer pflegen und auch generell für die tolle Zusammenarbeit. Leute, ich wünsche euch da draußen eine fantastische Zeit. Kommt ins neue Jahr ganz entspannt, ganz angenehm. Nehmt euch was Spannendes, Tolles, Neues vor, lernt was Neues für das neue Jahr und ja, wie man schon zu Corona gesagt hat, Leute, bleibt gesund, bleibt munter, bleibt neugierig und wir sehen uns. Habt einen fantastischen Start ins neue Jahr.